Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine Unterschrift, die Europas Autokonzerne hart treffen könnte. Damit hat US-Präsident Trump gestern extra Zölle auf Autoimporte von 25% angekündigt. Sie sollen am 3. April in Kraft treten und später auch die Einfuhr von Autoteilen umfassen. Trump will damit erreichen, dass für den US-Markt mehr im eigenen Land produziert wird und aus seiner Sicht unfaire Handelshürden für US-Autos beseitigt werden.
Die Ford F-Serie, typisch amerikanisch und über Jahre der meistverkaufte Autotyp in den USA. 2024 allerdings hat Toyota aus Japan Ford den Rang abgelaufen mit dem Corolla und dem RAV4. Und das im Autoland USA. Fast 280 Millionen Fahrzeuge auf den Straßen. Darum Produktion komplett in den USA. Sonst zusätzlich 25% Zoll auf Fahrzeuge ab April und auf Autoteile ab Mai. So lautet die schlichte Ansage von US-Präsident Trump. Einer der Gründe, warum ich Zölle erhebe, ist, dass wir Millionen ihrer Autos nehmen. BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz. Sie nehmen aber so gut wie keine von uns. Der Grund dafür offenbar häufig die schiere Größe der US-Modelle. Die US-Autohersteller konzentrieren sich in der Regel auf große, benzinschluckende Pickups, die in den Mitgliedsländern Europas, wo Benzin teuer ist, nicht gekauft werden. Dies wird die US-Hersteller also noch weiter isolieren, denke ich. Die USA haben im vergangenen Jahr gut 217.000 Autos nach Europa exportiert, bei einem Zollsatz von 10%. Andersherum waren es mit knapp 785.000 mehr als dreimal so viele. Der Zollsatz hier nur 2,5%. An ihren Standorten in den USA haben deutsche Autobauer im vergangenen Jahr 844.000 Autos produziert. Vorausgesetzt, die Zölle treten wie angekündigt in der kommenden Woche in Kraft, befürchten Experten, die Hersteller könnten die damit verbundenen Kosten an die Kunden weitergeben. Wir müssen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber am Ende ist es fast unmöglich, diese Kosten zu verbergen. Sie werden zu 100% an die Verbraucher weitergegeben. Und trotzdem, die Gewerkschaft der Autobauer mit fast 1 Million Mitgliedern applaudiert Trump für seine Ankündigung. Er schütze so die Arbeiterklasse. Die US-Regierung rechnet durch die Zölle mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 100 Milliarden Dollar.
Deutsche Autos für den Export mit Folie verhüllt. Die Ankündigung von Trump hat große Besorgnis vor den wirtschaftlichen Folgen eines Handelskrieges ausgelöst. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, die EU werde nach einer Verhandlungslösung suchen, aber auch ihre wirtschaftlichen Interessen verteidigen. Konkrete Gegenmaßnahmen benannte sie noch nicht. Für die deutsche Autoindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt.
Das Werk von Mercedes-Benz in Stuttgart am Tag nach Trumps Zollankündigungen. Die Marke mit dem Stern verkauft etwa jedes sechste Auto in den USA. Viele Mitarbeiter sind ratlos.
Erstes Gefühl war so scheiße, vielleicht nicht so gut. Ja, jetzt müssen wir halt schauen, was draus wird, was da passiert.
Wenn es dem Unternehmer schlecht geht, geht es den ganzen Arbeiter schlecht. Also sicher ist ja jeder betroffen.
Mercedes. Also wenn Mercedes untergeht, dann weiß ich auch nicht.
Für die deutschen Autobauer insgesamt sind die USA der wichtigste Markt. 13% der Exporte gehen dorthin. Insbesondere den VW-Konzern inklusive Audi und Porsche würden die zusätzlichen Zölle hart treffen. Er verkaufte im vergangenen Jahr 655.000 Autos in den USA. Nur 20% davon wurden auch in den USA produziert. Bei BMW waren es 398.000 Autos, knapp die Hälfte davon wurde auch dort produziert. Und Mercedes verkaufte 325.000 Autos in den USA, 35% davon wurden dort produziert. Auch die Zulieferindustrie ist betroffen, denn für die Produktion zentrale Einzelteile sollen bei der Einfuhr in den USA mit den angekündigten Zöllen belegt werden.
Wir fordern, dass die Europäische Union jetzt gemeinschaftlich mit ihren Mitgliedstaaten entschlossen und deutlich reagiert, Handelsgespräche aufnimmt mit dem Ziel, die Zölle nicht in Kraft treten zu lassen. Das ist das Wichtigste, was auf der Tagesordnung ist.
Auch die Mitarbeiter von Mercedes hoffen, dass die Zölle, wie schon bei Trumps erster Präsidentschaft, doch noch abgewendet werden können.
Wie genau sollen die neuen US-Zölle umgesetzt werden? Wem schaden und wem nützen sie? Die wichtigsten Fragen zu Trumps Ankündigung beantworten wir auf tagesschau.de. Sollte die Hilfe der USA wegfallen, wie kann die Ukraine weiter unterstützt werden? Darüber hat heute erneut die sogenannte Koalition der Willigen in Paris beraten. Dabei ging es unter anderem um Sicherheitsgarantien. Einstimmigkeit wurde in dieser Frage aber nicht erzielt. Wie Frankreichs Präsident Macron mitteilte, wollen sich nur einige der Länder einer französisch-britischen Mission anschließen und Truppen in der Ukraine stationieren. Damit soll eine mögliche Waffenruhe mit Russland abgesichert werden. Was man in der Ukraine über die Verhandlungen denkt, darüber hat unser Korrespondent Vassili Golot mit Menschen in Kharkiv gesprochen.
Wir sind auf einem Wochenmarkt in Kharkiv, bekannt für seine frischen Lebensmittel, die hohe Qualität. Sie alle haben kaum geschlafen. Die russischen Angriffe waren mal wieder massiv. Wir wollen wissen, sind Verhandlungen nach einer Nacht voller Explosionen hier ein Thema? Der Krieg muss beendet werden, nicht irgendeine Waffenruhe. Auf gar keinen Fall. Eine Waffenruhe bedeutet, dass es irgendwann weitergeht. Aber wir halten das nicht aus. Der Krieg muss einfach nur beendet werden, nur so. Nach all dem, was sie mit uns gemacht haben, sehe ich keine Waffenruhe. Und eine Waffenruhe zu ihren Bedingungen ist gar keine. Wir warten auf Verhandlungsergebnisse, verfolgen die Nachrichten, aber etwas Konkretes sehen wir bisher nicht. Und ehrlich gesagt vertrauen wir Russland nicht wirklich. Einschläge von Raketen, Drohnen, Bomben. An all das haben sich die Menschen in Kharkiv in mehr als 3 Jahren gewöhnt. Während sie nach Feierabend Fußball spielen, schlägt nebenan eine russische Drohne ein. Eine von vielen Explosionen gestern Abend. Lebensrealität in der Millionenstadt. Waffenruhe kennen die Menschen in Kharkiv nur als Schlagzeile aus den Nachrichten. Mit der Realität der fast täglichen russischen Angriffe hat es wenig zu tun. Wonach sie sich hier sehnen, ist garantierte Sicherheit, echter Frieden. Doch ohne echten Druck auf Russland, sagen uns die Menschen hier, glaubt niemand wirklich an einen schnellen Verhandlungserfolg. Und deshalb schützen sie die Zukunft der Stadt, ihre Kinder, so gut es geht. In einer unterirdischen Schule. Mir fällt es schwer, irgendeine Perspektive zu sehen, wenn Russland und die Ukraine auf eine Stufe gestellt werden. Denn Russland ist der Aggressor und die Ukraine das Opfer. 6 Meter unter der Erde bereitet sich diese Englischklasse auf die Prüfungsphase vor. Ohne Fenster, ohne Sonnenlicht. Doch es ist eine der ersten Schulen, die relative Sicherheit bietet.
Die Ukraine wünscht sich Sicherheit. Michael Strempel hat die Gespräche dazu im Élysée-Palast in Paris beobachtet. Haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs denn auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt?
Einig war man sich hier in Paris, dass die Ukraine weiter unterstützt werden soll. Da haben sich alle 30 Teilnehmerstaaten zu bekannt, und zwar sowohl militärisch als auch finanziell. Das war wichtig für die Ukraine. Nicht einig war man sich in der Frage, ob man auch europäische Bodentruppen zur Sicherung eines möglichen Waffenstillstandes anbieten soll. Da gibt es 2 Lager. Das eine wird angeführt von Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer. Die sagen, wir müssen ein Angebot machen, wenn wir in den Verhandlungen überhaupt eine Rolle spielen wollen. Und die wollen da auch vorangehen. Das andere Lager hält diese Debatte für verfrüht. Sie sagen, ein Waffenstillstand ist ja noch gar nicht in Sicht, oder sie wollen überhaupt nichts von der Idee europäischer Truppen in der Ukraine wissen. Dazu gehört auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der über das Thema sehr ungern spricht oder wenn, betont, es stehe für ihn zurzeit nicht auf der Tagesordnung.
Vielen Dank, Michael Strempel in Paris. Polen will das Recht auf Asyl vorübergehend einschränken. Ein entsprechendes Gesetz hat Präsident Duda unterzeichnet. Demnach dürfen in Notlagen 60 Tage lang nur legal eingereiste Ausländer einen Asylantrag stellen. Eine solche Notlage sieht das Land an seiner Ostgrenze zu Belarus. Dort versuchen tausende Flüchtlinge, die stark gesicherte Grenze zu überqueren. Polen wirft dem Nachbarland vor, die Menschen systematisch zu schleusen. Massenproteste, hartes Durchgreifen der Polizei und rund 1.900 Festnahmen. Seit der Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu ist die Situation in der Türkei angespannt. Auch heute gingen wieder zahlreiche Menschen auf die Straße, darunter viele Studierende. Sie fordern die Freilassung İmamoğlu's. Seine Partei CHP hat zu einer Ausweitung der Proteste aufgerufen. Stehen und warten statt fahren und ankommen. Wer mit der Bahn unterwegs ist, braucht Geduld. Im vergangenen Jahr waren noch mehr Züge unpünktlich als zuvor. Das zeigt die heute vorgestellte Bilanz der Deutschen Bahn. Die Fahrgastzahlen sind gesunken und der Konzern hat unterm Strich ein Minus von 1,8 Milliarden Euro gemacht.
Verspätungen, Zugausfälle, technische Pannen. Kunden der Bahn sind Kummer gewöhnt.
Ich fahre ganz viel beruflich mit der Bahn und die ist ganz oft nicht pünktlich. Das ist so eine Erfahrung. Aber ich komme immer an.
Dann muss man sich halt vielleicht noch eine Scheibe Brot mehr mitnehmen, wenn man weitere Reisen planen will. Beziehungsweise rechtzeitig beim Termin anrufen, dass ich später komme.
Die Bilanz der Bahn im vergangenen Jahr, tiefrote Zahlen und die Züge so unpünktlich wie noch nie.
Ich leide jeden Tag ein Stück weit mit, auch mit unseren Fahrgästen. Doch klar ist, die Geduld unserer Fahrgäste ist endlich. Wir haben im Fernverkehr im vergangenen Jahr einen Rückgang der Nachfrage erlebt und mussten gleichzeitig hohe Entschädigungszahlungen an unsere Fahrgäste leisten.
Fast 200 Millionen Euro waren es. Die Bahn befindet sich gerade in der größten Krise, sagt ihr Chef und macht die marode Infrastruktur dafür verantwortlich. Experten sehen auch andere Gründe.
Angeblich steht ein Viertel der ICEs abgestellt, weil man sie eben nicht mehr instand gehalten bekommt. Man hat Probleme, Lokführer und Personal zu finden. Und da sind also viele Managementprobleme dabei. Und also diese Fokussierung auf die Infrastruktur ist also auch eine bequeme Ausrede, um eben auch über eigenes Versagen hinwegzutäuschen.
Seit vergangenem Sommer läuft bei der Bahn die Generalsanierung. Viele Strecken sollen bis 2030 erneuert werden.
Ein kurzer Blick aufs Handy und schon ist man abgelenkt. In der Schule ist das nicht anders. Nachrichten checken, Videos schauen, all das passiert längst nicht nur in den Pausen. Hessen will nun ein Handyverbot an Schulen einführen und auch andere Bundesländer erwägen das. Wissenschaftler bestätigen, dass sich dadurch das soziale Klima und die Konzentration verbessern können. Auch die Schülerinnen und Schüler sehen durchaus Vorteile.
Ungestört lernen, keine Ablenkung. Viele Schüler der 6D der Käthe-Kollwitz-Schule im hessischen Langenselbold sind für ein Handyverbot.
Wenn man sich auf die Handys konzentriert, dann schreibt man auch automatisch schlechtere Noten, weil man sich nur halt darauf fixiert.
Auf der Toilette zum Beispiel gab es auch schon ganz viele Vorfälle, dass man unter der Toilette durchgefilmt hat. Und wenn das einmal verschickt wird, dann kann man das auch nicht mehr zurückholen.
Die älteren Schüler wünschen sich dagegen oft mehr Freiräume für die Handynutzung. Das Handy sei ein wichtiger Begleiter auch des Schulalltags.
Wir sind viele Schüler und nicht jeder kann ein iPad haben. Deswegen ist eigentlich das Handy schon sinnvoll zum Recherchieren.
Und wenn, dann ist auch zum Beispiel bei vielen ja die Bus-App auf dem Handy, wo man dann gucken kann, wann der Bus kommt. Oder auch der Vertretungsplan, der hängt zwar auch in der Schule, aber stellenweise funktionieren die Monitore auch nicht.
Die hessische Landesregierung will private Handys an Grundschulen verbieten. An weiterführenden soll es wenige Ausnahmen geben, zum Beispiel zum Recherchieren im Unterricht. So macht das die Käthe-Kollwitz-Schule schon jetzt und nimmt das Gesetz deswegen gelassen.
Für uns ändert sich quasi erstmal nichts, weil wir das schon eins zu eins so umsetzen, wie es das Gesetz im Prinzip fordert.
Nicht nur Hessen, auch Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Thüringen wollen Handyverbote an Schulen einführen.
Die Hamburger Schriftstellerin Christine Bilkau hat den Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Sie wurde für ihren Roman Halbinsel ausgezeichnet, wie die Jury heute bekannt gab. In dem Buch geht es um einen Generationenkonflikt zwischen einer Mutter und ihrer Tochter über unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. In ihrer Dankesrede appellierte Bilkau an die Erwachsenen, sich besser um die Zukunft der Jüngeren zu kümmern. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 28. März.
Morgen erwartet uns ein meist sonniger und warmer Tag, aber gegen Abend machen sich von Nordwesten atlantische Tiefausläufer bemerkbar. Heute Nacht funkeln vielerorts die Sterne, die später regional durch Nebel oder Hochnebelfelder getrübt werden. Die können sich im Osten und Süden morgen einige Zeit halten, bevor auch dort, wie schon im übrigen Land, die Sonne strahlt. Im äußersten Nordwesten tauchen gegen Abend dann dichtere Wolken auf, es bleibt aber wohl noch trocken. An der See und am Rhein heute Nacht 6 oder 5 Grad, sonst oft Werte nahe dem Gefrierpunkt oder leichter Frost. Morgen an Nordsee und Alpen um 10, vielerorts aber nahe oder um 20 Grad. Samstag wechselhaft und kühler, in den Alpen ist Schnee dabei. Unbeständig auch der Sonntag, dabei teilweise windig, aber Montag wird es von Nordwesten wieder freundlicher.
Um 22.15 Uhr berichten wir in den Tagesthemen mit Jesse Wellmer, ob die geplante Generalsanierung zahlreicher Strecken der Deutschen Bahn gelingen kann. Und wir erzählen von dem palästinensischen Oscar-Gewinner, den die Geschichte seines eigenen Films einholt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.